Jesu Einzug in Jerusalem. Ich vermute mal, dass den meisten eine vertraute Geschichte ist. Und trotzdem, und so ging es mir beim Vorbereiten jetzt wieder. Ich weiß nicht, ob uns immer wieder bewusst ist, welche Bedeutung diese Geschichte hat. Nur mal so von der äußeren, vom äußeren Wahrnehmen her. Es ist eine der wenigen Geschichten, die in allen vier Evangelien erzählt wird. Nur mal so zum Vergleich, die Weihnachtsgeschichte zum Beispiel nicht. Die hat nicht jeder Evangelist erzählt. Und zudem in unserer Tradition eine Geschichte, fast oder vielleicht sogar die einzige, ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, die auch im Kirchenjahr an zwei Stellen verankert ist. Wir lesen diese Geschichte auch im Zusammenhang mit der Adventszeit. Ganz viele Adventslieder nehmen dieses Motto auf, sieh, dein König kommt zu dir. Ja? Eine Geschichte, die zweimal im Jahr vorkommt, im Kirchenjahr, in der kirchlichen Tradition. Eine Geschichte, die eine besondere Bedeutung hat. Und auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, so vertraut uns diese Geschichte ist, mir diese Geschichte ist. Es ist eine Geschichte mit ganz vielen Unbekannten, mit ganz vielen Geheimnissen. Man könnte jetzt mal da schon drüber nachdenken. Ich habe uns mal so ein paar Stichworte notiert, die wir an diesen Berichten über diesen Einzug in Jerusalem nicht klären können. Da bleibt ganz vieles offen, da bleibt ganz vieles im Verborgenen. Ich lese uns vielleicht zuerst diese Geschichte nach dem Matthäusevangelium. Man könnte jetzt die anderen noch daneben stellen, dann klärt sich manches noch vielleicht ein bisschen besser oder es wird noch geheimnisvoller, weil sie es nicht ganz gleich berichten. Ich lese mal aus Matthäus Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Matthäus 21, wer es aufschlagen möchte, die Verse 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, schon da ist die Frage, wer sie genau ist, Jesus mit seinen Jüngern, wie er unterwegs war, nicht nur wahrscheinlich mit den Zwölfen, sondern es sind ja wohl immer auch noch einige andere mit unterwegs, auch die Frauen, die mitziehen, kommt gleich nochmal drauf. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sacharja 9 steht das. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohne Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Nun hat jedes von uns wahrscheinlich irgendwelche Bilder vor Augen. Natürlich, jetzt haben wir nochmal die Bilder dazu gesehen, jetzt haben wir es ganz präsent. und stellen es uns so vor, vielleicht jetzt eben so, wie wir es gerade gesehen haben, gehen die Bilder vor unserem inneren Auge nochmal durch. Und dann kommen aber diese Fragen, wenn man sich das mal genauer anschaut. Wie sieht es zum Beispiel aus mit diesen Eseln, diese Geschichte? Jesus schickt die Jünger los und sagt, geht da hin und holt den Esel. Und wenn die sagen, was wollt ihr denn überhaupt? Oder wieso nehmt ihr den Esel mit? In den anderen Evangelien kann man es noch ein bisschen anders nachlesen. Dann sagt einfach, der Herr bedarf ihrer. Und dann werden sie euch den Esel geben. Nun hat man viel darüber nachgedacht, bei all diesen Fragen, die da offen bleiben, hat Jesus das vorher abgesprochen? War Jesus vorher schon mal da, hat da einen Nachfolger, der da einen Esel hat und das ist schon alles geklärt? Oder wie funktioniert das? Matthäus war es nicht wichtig, das zu schreiben. Nur weil jemand sagt, dass sein Herr den Esel braucht. Ich weiß nicht, ob wir was rausrücken würden, wenn da einer kommt und sagt, wir holen das jetzt ab und wir nehmen das mit, wir nehmen mal euer Auto mit. Mein Chef braucht das. Ja, merken wir, das ist für uns selbstverständlich, aber wir können es nicht auflösen. Und auch wieder Jesus reitet dann. Hier bei Matthäus ist es ziemlich eindeutig, dass es sich um zwei Esel handelt. Ein alter Esel oder eine Eselin dann wahrscheinlich in dem Fall und ein Füllen, ein Fohlen des Esels. Auf welchem redet Jesus jetzt? Wir bekommen es nicht geklärt. Die Prophetenstelle, die ja angeführt wird, da könnte man meinen, es ist nur ein Esel und es ist nur eine Erklärung dazu. Ja, er wird einziehen auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Da könnte es die nähere Beschreibung sein. Dann würde Jesus auf dem Füllen reiten. Hier war, glaube ich, nur ein Esel zu sehen, oder? Wenn ich es jetzt noch so richtig vor meinen Augen habe. Aber es gibt durchaus auch Darstellungen und Filme, wo da zwei Esel laufen oder in der Kunst, bei den Bildern. Oft läuft ein kleiner Esel nebenher, denn es ist eher unwahrscheinlich, wenn das noch ein Fohlen war, dass Jesus auf dem Fohlen reitet. Diesen Weg sind doch ein paar Kilometer noch bis Jerusalem. Wir wissen es nicht. Manche sagen sogar, weil der Prophet sagt, auf einem Füllen, wahrscheinlich Jesus den großen Teil des Wegs auf dem alten Esel geritten und dann aufs Füllen umgestiegen oder so. Steht aber nicht hier, können wir nicht klären. Was auch offen bleibt, wie kommt das Volk hier zu diesem Jubel? Da kommt Jesus relativ unscheinbar auf dem Esel daher und plötzlich jubelt hier in Matthäus eine ganz, wie heißt es, große Menge oder so ähnlich, aber eine sehr große Menge. Wo kommt diese große Menge jetzt plötzlich her? Wenn man in anderen Evangelien liest, dann hat man eher den Eindruck, Lukas schreibt es auch eher so, die ihm nachfolgten, ja, dann sind es eher die Jünger, da kann man es noch eher verstehen, dass sie vielleicht Jesus zujubeln. Sie waren mit ihm unterwegs, sie haben viel gehört und erfahren über ihn und sie haben eine große Erwartung jetzt, wenn er nach Jerusalem einzieht. Sollte es wirklich eine große Menge gewesen sein, die da Jesus zujubelt, ihn bejubelt als den Sohn Davids, der da kommt? Wieso steht dann am Schluss hier, als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der, wenn sie ihm schon dauernd zujubeln? Ich spreche diese Punkte bewusst schon auch an, weil ich glaube, das gehört zu unserem Glauben dazu. Man könnte jetzt viel darüber reden, wie könnte das gewesen sein? Und wir können es nicht klären. Es bleibt vieles in der Bibel verborgen. Wo wir uns ein Bild gemacht haben, wie gesagt, irgendwie haben wir ein Bild vor Augen und sehen Jesus da reiten und die Menge zujubeln. Aber ob so war? Warum schreiben das die Evangelisten nicht deutlicher auf? dann hätten wir alle diese Fragen nicht. Ich glaube, oder bin eigentlich überzeugt davon, und das gilt nicht nur für diese Geschichte, dass sie uns bewusst das aufschreiben, was wir wissen sollen und wissen müssen, was wir brauchen. Ich denke, die Bibel ist so zusammengefasst und so hat es Gott durch seinen Geist gewirkt, dass das drinsteht, was wir für unseren Glauben brauchen. Aber wie das so ist bei uns und in unserem Leben an vielen anderen Stellen auch, das Verborgene interessiert uns oft mehr. Dann versuchen wir, Dinge zu klären und zu lösen, die wir nicht gelöst bekommen. Keiner von uns war dabei. Und keiner dieser Filme ist eben eine Aufnahme von damals, dass wir nochmal nachschauen können, wie ist denn das ganz genau gegangen, sondern wir haben nur skizziert, was da passiert ist. Und von daher ist es immer wieder wichtig, glaube ich, in der Auslegung der Bibel, im Verstehen der Bibel, hinzuschauen, was schreibt uns denn jetzt in unserem Fall heute, ich habe jetzt heute den Matthäustext vorgeschlagen, was schreibt uns der Matthäus in dieser Geschichte? Auf was legt er den Wert? Was legt er uns so aus, dass wir es wirklich erkennen und verstehen können? Was will er uns erzählen? Und ich denke mal, dass hier Bibelkenner auch sitzen, für die das nichts Neues ist, aber so typisch fürs Matthäus-Evangelium. Matthäus hat vermutlich eben für seine jüdischen Geschwister geschrieben, für die, die vertraut waren mit der jüdischen Bibel, mit unserem Alten Testament. Und von daher stellt er immer diese Querverweise her, diese typische Formulierung, wie geschrieben steht oder wie es schon in der Schrift heißt. Ja. Und so eben auch stellt er das in den Mittelpunkt. Das, was hier geschieht beim Einzug in Jerusalem, das muss so geschehen, damit erfüllt wird, was ein paar hundert Jahre vorher der Prophet schon angekündigt hat, Zacharia 9, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Darum ist diese Geschichte so wichtig und so entscheidend. Nicht wegen den paar Kilometern, die Jesus hier reitet, sondern weil das bekannt gemacht wird, weil das proklamiert wird, weil das in die Welt hinein muss. Der König kommt. Der Messias zieht ein. Der, der von Gott verheißen ist und gesandt ist, der kommt zu uns. Und darum muss da irgendeine Menge, wer auch immer, ob es die Jünger waren oder noch viel mehr, müssen die das laut hinausschreien und jubeln, Hosianna, der König kommt. Und alles, was da passiert, gehört da dazu. Die Kleider, die sie vor ihm auslegen, man hat es ja in dem Film jetzt oder in diesem Video schön gesehen, sozusagen der rote Teppich heute, ja. Wenn jemand Prominentes kommt, wenn eine wichtige Persönlichkeit kommt, dann rollt man den Teppich aus. Die haben damals ihre Kleider hingelegt. Der König zieht ein. Wir lesen das schon mal im Alten Testament auch, diese Sitte, dass man vor dem König die Kleider ausbreitet. Ich habe mir eine Stelle hier aufgeschrieben, 2. Könige 9, da heißt es, da nahm jeder eilends sein Kleid und legte es vor ihn hin auf die hohen Stufen, und sie bliesen die Posaune und riefen, Jehu ist König geworden. Ja, bei einem der Könige in Israel wird das so berichtet. Sie haben ihre Kleider vor ihm ausgebreitet. Oder eben, wenn diese Jünger geschickt werden, den Esel zu holen, und Jesus zu ihnen sagt, das reicht aus, wenn ihr sagt, der Herr bedarf ihrer. So können höchstens Boden des Königs, des Meisters, des Herrn sprechen. In dieser Vollmacht. Auch da wird es nochmal deutlich, wie das auch immer zustande kommt, wie der Eselbesitzer da das versteht, das wissen wir nicht. Aber es wird deutlich, da kommen welche im Auftrag des höchsten Herrn. Der hat alle Autorität, dem gehorchen die auf sein Wort, auf seinen Befehl hin. Sieh, dein König kommt zu dir. Darum jauchzt und jubelt und schreit hinaus und ruft hinaus. Die Freudenzeit bricht an, das Neue kommt. Jesus zieht ein. Und dann dieses Hosanna, Hosianna, ja, dieser Jubelruf, der gleichzeitig auch ein Bittruf, ein Flehruf ist. Hilf doch Gott. Oder vielleicht auch, du bist der Helfer. Das ist die Freudenzeit, die Hilfe kommt. Und ich habe so gedacht, vielleicht wissen die, die da schreien zu dieser Zeit, gar nicht so richtig, was sie eigentlich hier bekannt geben. Ist ja manchmal auch in den biblischen Geschichten, im Johannesevangelium ist direkt verknüpft mit diesem Einzug in Jerusalem, direkt davor die Salbung in Bethanien. Vielleicht haben es manche so vor Augen, diese Geschichte. Das ist ja auch so eine Geschichte, diese Frau, die Jesus salbt, die weiß wohl gar nicht, was sie tut in dem Moment. Sie will Jesus einfach ihre Ehre, ihre Liebe zeigen, ihre Verehrung irgendwie ausdrücken. Jesus gibt dem eine ganz andere Bedeutung, wenn er sagt, sie hat mich zu meinem Begräbnis gesalbt. Das konnte diese Frau wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt nicht einordnen. Und so ist es, glaube ich, hier auch. Diese Menschen müssen so schreien, egal was sie für Erwartungen haben, vermutlich viele ganz falsche Erwartungen. Sie haben gedacht, jetzt zieht der König ein, jetzt übernimmt Jesus endlich das Ruder, jetzt kommt der große Staatsstreich, jetzt zeigen wir den Römern mal, wo es lang geht. Und sie geben damit aber was ganz anderes bekannt. Dass wir heute vielleicht viel besser verstehen können, was die damals gerufen haben, wie die selber verstanden haben. Aber sie müssen es in dem Moment bekannt machen. Jetzt ist es dran. Der König zieht sozusagen auf seinen Thron, der allerdings so ganz anders aussieht. Darum steht diese Geschichte am Anfang der Karwoche. Der Thron Jesu wird das Kreuz sein. Da wird er erhöht. Und eben nicht im Palast. Was machen wir mit dieser Geschichte? Mich hat er schon noch mal zum Nachdenken gebracht, wie sprechen wir über Jesus? Wissen wir, was wir so reden? Oder stimmen wir einfach auch ein in das fromme Reden, in die frommen Formulierungen, in die Lieder, in das, was wir so kennen und lesen miteinander und wissen gar nicht, was wir tun? Ist es vielleicht eine Begeisterung irgendwie, ja, es wird was Schönes kommen mit Jesus? Oder ist es wirklich Glaube und Vertrauen? Schreien wir mit, weil andere schreien, weil wir halt dazugehören, weil wir halt miteinander unterwegs sind? Oder weil wir eine persönliche Beziehung und eine persönliche Hoffnung und Erwartung an diesen Jesus haben? Es ist interessant, dass Jesus diese Menge hier an dieser Stelle nicht irgendwie korrigiert oder das erklärt oder sonst was, sondern Jesus lässt es hier einfach stehen, so wie bei der Salbung in Bethanien auch. Da kommen ja auch gleich die Einwände, da hätte man was viel Besseres mitmachen können mit diesem teuren Parfüm da. Und Jesus sagt, lass sie, jetzt muss das einmal so gesagt und gezeigt werden. Und so ist es hier auch, Jesus lässt es zu. Dass einmal bekannt gegeben wird in diesem unscheinbaren Prediger, der da umherzieht, kommt der König der Welt. Kommt der Größte und Mächtigste, den es gibt. Ich weiß nicht, ob da alle dabei geblieben sind. Wenn man so in die Passionsgeschichten hineingeht, hat man den Eindruck, von den, zumindest wie es Matthäus schreibt, von dieser großen Menge Menschen sind nicht viel übrig geblieben. Vielleicht, wir wissen nicht, standen manche nachher auch dabei und haben mitgeschrien, kreuzige ihn. Es war zumindest ganz nah beieinander. der König kommt. Und dann eben dieses eindrückliche, diese eindrücklichen Bilder, wie zieht dieser Weltenherrscher, wie zieht dieser Weltenkönig ein? Nicht auf dem hohen Ross. Interessant, dass er auf dem Esel kommt. Ja, der Esel, man übersieht das oft und denkt, der Esel ist nur das Tier der armen Leute und das Arbeitstier und so. Nein, der Esel war schon auch ein Königstier. Selbst beim König Salomo, beim König David. Ja, doch bei Salomo, genau. Wo Salomo zum König gesalbt wird, da heißt es, er ritt auf dem Esel seines Vaters. Also das gehört in der Bibel und in der alten Zeit schon auch zusammen. Aber eben für diesen König, der nicht kommt als der militärische Herrscher, als der, der mit Gewalt seine Macht durchsetzt, sondern als der, der in Demut kommt. Der wie David ein gewaltiger König ist, aber einer, der unter dem größten aller Könige steht. Gott selber ist eigentlich der König. Der drum weiß, ich bin's nicht und ich kann's nicht und ich stehe nicht vorne dran, sondern ich bin nur der, den Gott aus mir macht. Von daher diese Geschichte. Ja, der König zieht ein, aber eigentlich so unköniglich, so ganz anders. Und dazu gehört eben auch das mit diesem Füllen, mit diesem Fohlen da, mit diesem jungen Esel, der sogar noch unberitten ist. Das steigert es ja noch einmal, wo man sagt, wie soll das gehen? Ja, noch nie saß jemand da drauf. Aber das ist eben genau ja, dieser Inhalt, wie das genau war, wissen wir nicht, wie gut das gegangen ist und warum der Esel sich nicht da zunächst mal gewehrt hat oder ob Jesus so ein guter Einreiter war oder das wissen wir alles nicht, ja. Aber da ist ein Esel, der noch nie für was anderes zur Verfügung stand, sondern der nur für diesen Auftrag da ist. Der geheiligt ist, der herausgerufen, herausgesondert ist, bevor er irgendeine Arbeit zu verrichten hat, hat er einen Auftrag, den König zum Thron zu tragen. Von daher ganz viel, ja, es ist mehr wie Symbolik, aber diese Bilder drücken ganz viel von dem aus, was uns zeigt, um was geht's denn, wenn dieser König einredet. Dieses Füllen, das nur aufbewahrt worden ist zu diesem Heiligen, zu diesem ganz besonderen Dienst. Dieser junge Esel darf etwas Einmaliges tun. Gab es vorher nie und wird es nie mehr geben. Er trägt den König der Welt zum Ziel. Den Retter, den Erlöser zu seinem Thron. Pferde waren die Reittiere für die Mächtigen. Entweder auch als Kriegstiere, so ist man auch in den Kampf, in die Schlacht geritten, oder dann, wenn die Schlacht gewonnen war, dann ist man auf dem weißen Ross eingeritten und eingezogen in die Stadt, ich bin der Sieger. Dass das auch alle mitbekommen, dass es alle sehen. Der Esel, eher das Tier des Friedens. Nicht unbedingt für den Kampf fähig. Weiß nicht, ob es das mal gab. Ich habe keine Bilder vor Augen, dass kriegerische Auseinandersetzungen auf Eseln ausgetragen worden sind. Vielleicht gab es das auch in irgendwelchen Völkern mal. Aber es ist nicht das Typische. Und zumal schon gar nicht mit einem jungen, noch nicht eingerittenen Tier. Das würde keiner machen. Aber Jesus kommt in Demut. In Niedrigkeit, ein Esel füllen statt eines gestandenen Reittiers. Er identifiziert sich mit den Schwachen, mit den Einfachen. Ja, er ist der König der Welt, das muss hinaus. Aber eben der ganz andere, der auf einem unbenutzten Tier kommt, auf keinem profanen, sondern auf einem Heiligen, Tier, ja, das allein dafür geweiht ist, dafür ausgesondert ist. Hier geschieht was ganz Neues, hier geschieht etwas ganz Besonderes, wenn unser König und Herr einzieht. Dann können wir keine anderen Mittel einsetzen, dann sind alle die Dinge, die wir sonst gebrauchen, untauglich. Dann braucht es was Besonderes. So wird hier der Passions- oder der Einzug in Jerusalem geschildert, der Auftakt zum Passionsweg. Mit diesem besonderen Einzug, mit diesem besonderen Jubel beginnt der Leidensweg Jesu. Und so feiern wir es ja auch, ja. So stehen wir am Anfang der Karwoche. Nochmal voller Jubel. Ja, Jesus zieht ein, er kommt, er geht der Vollendung entgegen, er erfüllt seinen Auftrag für uns. Aber eben nicht, das Nächste ist, jetzt sitzt er auf dem Thron, im Palast, sondern jetzt hält er all die Schmerzen aus, bis hin ans Kreuz, für uns. Und als Letztes habe ich so aus dieser Geschichte das nochmal so für mich mitgenommen, das wird uns so eindrücklich geschildert. Es braucht auf diesem Weg Menschen, die gehorsam sind. Zum einen sehen wir es bei den Jüngern, sie bekommen einen Auftrag und das wird fast wörtlich in den verschiedenen Berichten dann nochmal wiederholt und sie gingen hin und sie fanden den Esel und so, ja. Weil sie sich auf das Wort Jesu, auf den Auftrag Jesu verlassen haben, da sind wir, glaube ich, auch immer wieder gefragt, so geht Jesus seinen Weg. Er nimmt Menschen mit hinein, er beauftragt uns und es braucht unseren besonderen Gehorsam. Und eben auch dieser Eselsbesitzer, das wird immer nicht ganz klar, mit wem die da reden, Leute, die da drumherum stehen, das könnte ja auch passieren, wenn jetzt einer da aus ins Auto abholt, dass irgendwelche Nachbarn sagen, halt, das ist doch gar nicht deins, was machst du hier oder so. Egal wer es war, aber die, die da angesprochen werden und denen gesagt wird, der Herr braucht's, da braucht's die Bereitschaft, das loszulassen, das hinzugeben. Das ist jetzt reine Spekulation, aber was wäre gewesen, wenn der gesagt hat, ich rücke meinen Esel nicht raus? Kann ja jeder kommen. Es braucht auf diesem Weg Jesu, und so geht Jesus seinen Weg, auch die Bereitschaft, dass wir etwas von unserem mit einsetzen, dass wir bereit sind, wenn wir den Auftrag hören, Zeit oder unsere Esel, was das auch immer ist, ich weiß nicht, ob jemand einen hat, aber vielleicht haben wir was anderes, was wir Jesus zur Verfügung stellen können. Dass er mit einbaut in seinen Weg, dass er gebraucht. Und wo etwas Entscheidendes fehlt, wenn wir es zurückhalten, sind wir bereit, um Jesu willen uns von etwas zu lösen, etwas dran zu geben, etwas einzusetzen? Hören wir vielleicht auch heute Morgen so, oder haben wir schon lange diesen Ruf im Ohr, dass Jesus sagt, gib mir das, oder ich könnte das gebrauchen, ich würde das einsetzen, um meinen Weg zu vollenden. Matthäus schließt hier mit diesem Hinweis, mit dieser Frage, auch das habe ich vorher gesagt, bleibt so geheimnisvoll, aber ich möchte sie trotzdem nochmal wiederholen, weil die so, da zieht so alles darauf hin, dass es am Ende hier heißt, und als Jesus in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Und ich möchte es ergänzen, wenn wir das lesen, wer ist der für dich? Und für mich, vielleicht der Jesus für die Jünger war, die schon länger mit ihm umherzogen, die schon mehr von ihm kannten, die schon manche Predigt gehört haben, manches Wunder erlebt haben, die wirklich näher dran waren und ihm zugejubelt haben in der Hoffnung, da ist wirklich der Herr, der König, der Sohn Gottes. Oder die, die in die Begeisterung irgendwie mit eingestimmt haben, ohne zu wissen, was sie überhaupt schreien. Damals kam alles in Bewegung. Unter dieser Frage, wer ist der? Und ich wünsche uns, dass wir wieder neu diese Frage für uns beantworten. Wer ist der? Für mich, für dich. Was passiert da bei uns, wenn Jesus zu uns kommt? Bringt er uns noch in Bewegung? Oder ist es alles so bekannt, dass wir es irgendwo eingeordnet haben? Kommen wir noch zum Bekennen, zum Jubeln? Rufen wir das auch mit hinaus? Schön, dass ihr damit am Osterweg dran seid. Das zeigt es auch ein Stück hinaus, ja, um was es geht. Aber ich glaube, da sind wir uns auch einig, es ist zu wenig. Es braucht noch mehr, es braucht auch unseren Einsatz, unseren Jubel, dass wir mit einstimmen, der König kommt. Und was sind wir bereit, für diesen König einzusetzen? Fragen über diese Geschichte, die kann ich nicht beantworten. Die muss jedes von uns für sich beantworten. Amen.